Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, wir sind bei Folge 257 im Bereich Wie Verlage Bücher machen 195. Im Studio und Autor ist Elmar Dott. Und Elmar hat schon einige Folgen des Podcasts hier aufgenommen, 172, 73 zum Thema Nietzsche, 209, 210 zum Thema Seefahrt und dann natürlich Karl Kraus, die Sprache. Ja, Elmar, wir unterhalten uns heute zum Thema Nihilismus. Meine erste Frage, Nihilismus, ist das nicht ein beängstigender Begriff? Ja, und was genau ist eigentlich mit der Philosophie des Nihilismus gemeint?
Ja, Ralf, schon bei Aristoteles in der griechischen Antike war das nichts etwas, was den Horror vacui, also den Schrecken vor der Leere verursacht hat. Und vielen läuft bei diesem Wort es eiskalt den Rücken hinunter. Nietzsche hatte den Nihilismus als den unheimlichsten aller Gäste bezeichnet. Eine Metapher, die ich in zwei meiner Publikationen aufgegriffen habe. Die beiden Bücher heißen Der unheimlichste Gast und Der unheimlichste Gast wird heimisch. Beide Bücher mit dem Untertitel Die Philosophie des Nihilismus. Als Abwehrreaktion gegen dieses Nichts, gegen diesen Horror vacui, ist in der westlichen abendländischen Philosophiegeschichte eine Konzentration auf den Seinsbegriff zu beobachten, von Parmenides über Hegel bis zu Heidegger. Aber im östlichen Denken verbindet sich das Nichts mit dem Erlösungsgedanken. Man denkt an das Nirvana. Schopenhauer hat dann als erster in der deutschen Philosophie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Tor zum östlichen Denken aufgestoßen. Das Wort Nichts ist das letzte Wort seines Hauptwerkes, die Welt als Wille und Vorstellung. Nietzsche dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts spricht vom europäischen Buddhismus und er wählt den Nihilismus als Basisbegriff, als Ausgangspunkt seiner Philosophie. Es gilt also, meine ich, die befreienden Aspekte dieses Begriffes hervorzukehren, der bei uns zu Unrecht zum Un- und Schmähwort geworden ist. Er gilt als Abweichung von der philosophischen Korrektheit. Und dabei wird der Begriff verengt und befreiende Aspekte des Nihilismus werden ausgeblendet.
Ja, während meines Pädagogikstudiums habe ich ja auch ein bisschen Philosophie studiert, das ein oder andere Buch auch später noch gelesen. Es hat mich immer fasziniert. Elmar Dott, weswegen sprichst du eigentlich von aufgeklärtem Nihilismus?
Ja, Nihilismus ist ein Phänomen, das lange Zeit nicht in unser Bewusstsein getreten ist, so wie zum Beispiel der Kapitalismus schon lange da war, bevor Marx und andere ihn auf den Begriff gebracht haben. Der aufgeklärte Nihilismus hebt dieses historisch sich schon seit langem anbahnende Phänomen ins Bewusstsein und macht es damit für uns verfügbar, sodass wir reflektiert mit unserer Existenz im Nihilismus umgehen können. Denn Nietzsche nannte unser Zeitalter das Zeitalter des Nihilismus und er analysierte den Nihilismus in dem Sinne, dass er schon immer unerkannt dagewesen und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum Durchbruch gekommen sei, indem seine eigene Philosophie ihn diagnostiziert habe. Unsere Wahrheitsliebe habe diesen Durchbruch in der Erkenntnis bewerkstelligt, dass es nämlich mit unserer behaupteten Wahrheit nichts ist. Wahrheit entpuppt sich als unsere Erfindung, ein Produkt unseres Willens zur Macht, so argumentiert Nietzsche. Er hat also die tragische Geschichte unserer Wahrheitsliebe erzählt. Hierzu empfehle ich meinen Podcast 172 in der Reihe der Büchermacher zu Nietzsches Philosophie. Gleichzeitig hat Nietzsche die volle Bandbreite des Begriffes entfaltet. Er erweiterte den passiven Nihilismus, an den wir bei dem Wort zunächst denken, durch den aktiven Nihilismus. Und zwar mit einem überraschenden Umkehrschluss. Wenn es mit unserer Wahrheit nichts ist, so können wir sie ja erschaffen, diesen Freiraum für unsere Wahrheitsfindungen und Erfindungen nutzen. Nietzsche nennt den Nihilismus in dieser vollen Bandbreite sogar das Ideal der höchsten Mächtigkeit des Geistes, des überreichsten Lebens. Das klingt überhaupt nicht mehr nach einem Horror vacui.
In welcher Hinsicht setzt sich dein aufgeklärter Nihilismus von Nietzsches Philosophie ab, in der Nihilismus ja eine große Rolle spielt?
Ja, Nietzsche hat etwas großsprecherisch verkündet. Er habe nicht nur den Nihilismus umfassend analysiert, und als kulturelle Erkrankung Europas diagnostiziert, sondern als erster zugleich überwunden. Damit meint er seine eigenen Therapieversuche wie den Willen zur Macht, der als metaphysische Grundkraft allem zugrunde liege. Er meint seine Lehre vom Übermenschen und der ewigen Wiederkunft und natürlich die neue mythopoetische Verkündigung seines Zarathustra in seinem berühmtesten Werk, Also sprach Zarathustra. Zusammenfassend muss ich aber sagen, dass Nietzsches Analyse unserer modernen nihilistischen Befindlichkeit zwar ungemein scharfsichtig und überzeugend ist, seine Therapieversuche aber höchst fragwürdig erscheinen. So verbindet Nietzsche seine Konzeption des Übermenschen mit Züchtungsgedanken, von denen wir, wie ich meine, deutlich Abstand halten sollten. Auch seine Auslassungen über die Rolle der Frau sind heute allenfalls abschreckende Beispiele für ein hoffentlich überwundenes Bild der Frau. Nach unseren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sollten wir nicht in falscher Ehrfurcht vor dem großen Philosophen verharren, sondern uns nicht scheuen, gerade solche Therapieversuche Nietzsches, ich will es einmal drastisch ausdrücken, auf dem Müllhaufen der Geistesgeschichte zu entsorgen. Vielmehr gilt es, meine ich, den Nihilismus auszuhalten, ihm standzuhalten, ihn zu bewältigen. Ich weiß, dass dies Thesen sind, die hier recht skizzenhaft vorgetragen werden und differenziert und viel genauer begründet werden müssten. Doch dies ist ein Schnelldurchlauf durch meine Philosophie des aufgeklärten Nihilismus. Wer hier mehr Genauigkeit der Argumentation wünscht, sollte sich mit meinen Publikationen beschäftigen, wie sie übrigens in meinem Wikipedia-Artikel unter meinem Namen, also Elmar Dodd, geschrieben D-O-D, ich buchstabiere Dora Otto Dora, aufgelistet sind. Ich nenne hier vor allem die beiden Bände, in denen ich im Titel Nietzsches erwähnte Metapher aufgreife, Der unheimlichste Gast und Der unheimlichste Gast wird heimisch. Die Philosophie des Nihilismus, Evidenzen der Einbildungskraft. Ferner verweise ich auf den Band Nihilismus in Aktion, ein philosophischer Leitfaden. Wie dieser letzte Titel schon sagt, ist dies ein praktischer Ratgeber, aber anders als sonst in der boomenden Ratgeberliteratur mit philosophischer Begründung. Der Band schließt sogar im Sinne jedes aktiven Nihilismus mit einem Leitfaden in 50 Imperativen Angebote für den aktiven Nihilisten. Den Nihilisten, der sein Leben ohne vorgefertigte dogmatische Wahrheiten selbst in die Hand nimmt. Ich gebe ein Beispiel, nämlich den Imperativ Nummer 29. Du kannst den Sinn deines Lebens nicht verfehlen, weil es keinen gibt. Es sei der Sinn in eurem Leben, dem Leben einen Sinn zu geben.
Vielen Dank, Elmar. Wir sind ungefähr jetzt in der Mitte des Podcasts. Sie können also ein bisschen vielleicht Pause machen oder nochmal zurückspringen. Elmar, du hast viele Jahre als Lehrer gearbeitet. Du bist Philosoph, promovierter Philosoph. Worin siehst du also deinen philosophischen Beitrag, mit dem du über Nietzsche hinausgehst?
Ja, Ralf, mein Beitrag ist die erste eigenständige Philosophie des Nihilismus, welche diesen diskreditierten Begriff zu rehabilitieren versucht. Es ist zumindest ein Versuch, eine Anregung, den Nihilismus weiterzudenken, ohne ihn, kaum dass man das Wort benutzt hat, überwinden zu wollen. Hier möchte ich eine Stelle aus W. Adornos Negativer Dialektik erwähnen, an der in ungewohnt positiver Weise bei diesem Denker eine Apologie des Nihilismus formuliert wird, also eine Rechtfertigung des Nihilismus. Ich zitiere Adorno: Überwindungen, auch die des Nihilismus, samt der Nietzschischen, sind allemal schlimmer als das Überwundene. Nihilisten sind die, welche dem Nihilismus ihre immer ausgelaugteren Positivitäten entgegenhalten. Der Gedanke hat seine Ehre daran zu verteidigen, was Nihilismus gescholten wird. Zitat Ende. Nun, auch ohne Ehrbezeugung zu erwarten, sollte der Nihilismus wenigstens aus einer Schmuddelecke, in die man ihn abgeschoben hat, herausgeholt und ernst genommen werden. Denn er ist seit Nietzsche zum Schlüsselbegriff für das Verständnis unseres Zeitalters geworden. Und wir haben diesen Schlüssel weggeworfen. Ihn wieder zu finden, das meine ich, hat meine Philosophie des aufgeklärten Nihilismus erreicht. und auch meine Romantrilogie »Bunte Schleier des Nichts« versucht erzählerisch in den Mustern von Actionromanen die Herausforderungen unserer Existenz im Nihilismus darzustellen und zu erhellen. Einzelheiten zu diesen drei Romanen sind auch in meinem bereits erwähnten Wikipedia-Eintrag zu finden. Ich möchte hier nur ein kurzes Zitat aus dem ersten Band »Nachtfahrt« hinzufügen. Die Hauptfigur Pugner sagt hier über sich selbst und seine geliebte Peg: »Das Nichts kann uns schmerzen und ersticken oder heilen und befreien. Wir sind auf dem Wege, in uns die heilenden Kräfte des Nichts zu entwickeln.«
So kommen wir mal auf zwei zentrale Begriffe, Einbildungskraft, Imagination. Immer wieder spielen diese Begriffe eine große Rolle. Du hast es ja auch in dem Untertitel deines erwähnten Buches, hast »Der unheimlichste Gast wird heimisch, Evidenz der Einbildungskraft«. Kannst du zusammenfassen, welche Bedeutung diesem Vermögen der Einbildungskraft, wie wir sie alle haben, und auch einfach Fantasie nennen, welche Bedeutung dem zukommt?
Ja, Einbildungskraft oder Imagination, Fantasie, ich gebrauche diese Ausdrücke als Synonyme mit geringen Unterschieden, wird in der philosophischen Tradition als bloß sinnliches Vermögen oft abgewertet. Die Einbildungskraft galt oft als unteres Erkenntnisvermögen, spielt aber doch eine wichtige Rolle im Erkenntnisprozess. Bei Kant erlangen wir Erkenntnisse durch beides, Einbildungskraft und Verstand, obwohl auch Kant die Rolle der Einbildungskraft immer wieder zurückdrängt. So erweisen sich Kants Vernunftideen bei genauerem Hinsehen als Produkte der Einbildungskraft. Sie ist die verborgene Vernunft. Das heißt, wo wir von Vernunft sprechen, sprechen wir eigentlich von unseren Einbildungen bzw. Vorstellungen. Vernunft bei Kant suggeriert eine Verlängerung des Verstandes, aber der Vernunft kommt nicht die Allgemeinheit und Notwendigkeit, die Objektivität des Verstandes zu. Die Kants System abschließenden und zusammenhaltenden Vernunftideen werden sie als Fiktionen der Einbildungskraft entlarvt, sind das Einfallstor des Nihilismus in sein System, und es ist kein Zufall, dass gerade zu Kants Zeit der Nihilismusvorwurf gegen die damalige Philosophie laut wurde. Fazit ist, der Verstand vermag die entscheidenden Fragen unserer Existenz nicht zu lösen. In der Vernunft verbirgt sich unsere Einbildungskraft, und was vernünftig ist, wird ja somit auch unterschiedlich beantwortet. Wir leben mit Verstand von den Fiktionen unserer Einbildungskraft. Sie ist ein Vermögen der Einbildung, der Hineinbildung von Ideen und der In-Eins-Bildung, indem sie uns mit der Welt zusammenschließt. Philosophie ist also auch Fiktionswissenschaft. Auch unser Ich und unser Freiheitsgefühl, die Neurobiologie hat dies hervorgekehrt, sind solche von uns geschaffenen Fiktionen, Innenansichten oder Innenperspektiven, die für uns evident, also einleuchtend sind und die wir für Wahrheit halten. Einen organischen, objektiven Befund können wir weder für unser Ich noch unser Freiheitsgefühl bei einer Sezierung des Gehirns finden. Auch hier ein Imperativ für den aktiven Nihilisten, den ich gerne zitieren möchte, denn die Aufklärung sollte die Einbildungskraft einbeziehen. Ich verweise auf meinen Podcast wieder, Folge 251, Kant in weniger als 30 Minuten, zu seinem 300. Geburtstag. Kants Wahlspruch der Aufklärung wird dort erwähnt: Sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Wir sollten in diesen Imperativ die Einbildungskraft einbeziehen. Kants Diktion folgend hieße das dann: Sapere et imaginari aude, folge deinem Verstand und den ihn einbeziehenden Evidenzen deiner Einbildungskraft. So lautet der 31. Imperativ der Angebote für den aktiven Nihilisten in meinem erwähnten Buch Nihilismus in Aktion.
Ja, und nun eine etwas persönlichere Frage. Welche Rolle hat der aufgeklärte Nihilismus in deinem Leben für dich eigentlich persönlich gespielt und wie bist du zu ihm gekommen?
Ja, Ralf, von früh an hatten mich philosophische Fragen interessiert, wie sie uns ja alle angehen. Und später habe ich dann beim Studium neben meinen Fächern Germanistik und Anglistik an der Universität auch Philosophie in großem Umfang belegt, wobei mich Kant, Schopenhauer, die kritische Philosophie der Frankfurter Schule und dann vor allem Nietzsche am stärksten beeinflusst haben. Auch meine Dissertation behandelte philosophische Fragen. Immer wieder erlebte ich in meinem persönlichen Bereich, wie Enttäuschungen, auch herbe Enttäuschungen, das Leben meiner Mitmenschen prägten. Und diese so verbreiteten Enttäuschungen, wie ich sie auch selbst erleben musste, führt mich zu der Fragestellung, was eigentlich der Grund für diese Enttäuschungen ist, worin genau wir uns in ihnen täuschen. Da gab mir Nietzsches umfassende kulturkritische Diagnose des Nihilismus einen Ansatz für die Beantwortung dieser Frage. Wir wollen uns dem Nihil unserer Existenz, das mit Vergänglichkeit und Tod unweigerlich auf uns zukommt, nicht stellen, täuschen uns über die Nichtigkeit unserer Existenz hinweg mit allerlei Täuschungen, eingebildeten Wahrheiten etc., die irgendwann im Wortsinn als Enttäuschungen wie Seifenblasen zerplatzen und uns in das Nihil blicken lassen, das wir vermeiden wollten. Wie schon oben bemerkt, sah ich aber in Nietzsches Behauptung, den Nihilismus auch überwunden zu haben, eine neue Täuschung. Ich wollte den Nihilismus also im Standhalten bewältigen, über ihn aufklären, ihn nicht mit neuen Ideologien übertünchen. So entstand meine Philosophie des aufgeklärten Nihilismus, in der ich sozusagen mit Nietzsche über Nietzsche hinaus den Nihilismus weiterdenken, uns alle mit ihm anfreunden wollte. Dies habe ich in meinen Publikationen versucht. Ich habe versucht, diesen unheimlichsten Gast Nietzsches angemessen zu empfangen, ihn in unser Denken und Leben zu integrieren, ihn heimisch werden zu lassen mit allen Konsequenzen, die das für unsere Lebensführung hat. So kam es zu Thema und Titel meiner Publikation »Der unheimlichste Gast wird heimisch«, die Philosophie des Nihilismus, Evidenzen der Einbildungskraft.
So, jetzt werfen wir einen kurzen Blick in die Philosophiegeschichte. Letzte Frage für heute. Elmar, wie würdest du deine Philosophie des aufgeklärten Nihilismus denn philosophiegeschichtlich einsortieren?
Nun, Gedanken zum Nichts bzw. Nihilismus lassen sich bis in die Anfänge der Philosophie zurückverfolgen, wie schon gesagt, insbesondere in der östlichen Philosophie. Aber in der Philosophie der Neuzeit gibt es eine ausgeprägte Linie von Kant über Schopenhauer zu Nietzsche, innerhalb derer sich die dezidierte Entwicklung des Nihilismus schrittweise verfolgen lässt. Deshalb mein Vorschlag, Ralf, beginnen wir doch entsprechend dieser neuzeitlichen Linie im zweiten Podcast mit Kants Grundfragen der Philosophie, um zu hören, welche Antworten der aufgeklärte Nihilismus am Ende dieser philosophiegeschichtlichen Entwicklung zu diesen Fragen zu geben hat. Diese Grundfragen hat Kant in einer seiner Vorlesungen in Königsberg so formuliert: Was kann ich wissen? Zur Erkenntnistheorie. Was soll ich tun? Zur Ethik. Was darf ich hoffen? Zur Metaphysik. Und zusammenfassend stellt Kant die anthropologische Frage: Was ist der Mensch?
Ja, wo wir in diesem Jahr gerade 300 Jahre Kant hatten. Eine schöne Überleitung, einen Ausblick auf die nächste Folge. Das wird die Folge 258 sein. Welche Antworten eben die Philosophie des aufgeklärten Nihilismus auf diese Grundfragen der Philosophie hat. Da bin ich sehr gespannt. Das wird nächste Woche sein. 258 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 196 im Studio. Heute war Elmar Dott. Vielen Dank fürs Kommen und freuen Sie sich auf nächste Woche. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Auf Wiederhören. Bis dann.